Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Herzlich willkommen zum letzten Sondertag im Monat Oktober. Der tiefere Herbst und der neblige November stehen also vor der Tür. Gleich zu Beginn das Fest Allerheiligen und der Allerseelentag. Für viele Menschen ist vor allem das eine schwierige Zeit. Es sind die Tage des Gedenkens an die Verstorbenen, des Abschieds, Tage der Erinnerung. Da kommen auch die Gedanken an das eigene Lebensende auf. Zum Sondertag darf ich daher heute eine Frau begrüßen, die sehr oft traurigen, bedrückten, sorgenvollen Menschen zuhört, nämlich als Seelsorgerin bei der Telefonseelsorge der Caritas. Diese Frau ist Christine Börnbacher, sie ist Pensionistin und lebt hier in Bozen. Und sie ist seit 10 Jahren mit dabei als Ehrenamtliche bei der Telefonseelsorge der Caritas. Herzlich grüß Gott, Frau Börnbacher, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, grüß Gott. Ich bin froh, dass ich über unsere Telefonseelsorge was erzählen darf.
Dann erzählen Sie ja gleich, wie sieht denn so ein Dienst aus? In 10 Jahren haben Sie ja viel Erfahrung gesammelt, wahrscheinlich auch einiges erlebt. Wie ist der Dienst als Seelsorgerin am Telefon?
Ja, vielleicht darf ich zuerst mal die Telefonseelsorge vorstellen. Das ist eine Einrichtung der Caritas, eine niederschwellige Anlaufstelle, wo Menschen, die das Bedürfnis haben, anrufen können, ohne Voranmeldung, jederzeit. Unser Dienst ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und es gibt immer jemanden, der das Telefon abnimmt und zuhört. Wir sind circa 80 Freiwillige. Und bevor wir diesen Dienst anfangen konnten, haben wir eine Ausbildung gemacht, die mehr oder weniger über ein Jahr gegangen ist. Und wir haben dabei gelernt, aufmerksam zuzuhören natürlich, Gesprächsführung und auch, wie man mit den Menschen, die bei uns anrufen, wie man ihnen zuhören kann, wie man ihnen ja im weitesten Sinne helfen kann durch das Zuhören. Eine der wichtigsten Säulen unseres Dienstes ist natürlich die Anonymität. Die Anrufer kennen uns nicht, wir kennen die Anrufer auch nicht, wir sehen die Telefonnummer nicht. Also wir wissen nicht, wer anruft und können es nicht nachverfolgen. Und die Verschwiegenheit, alles was uns erzählt wird, bleibt bei uns. Und das ist auch gut so. Ja, was sonst noch? Wir werden unterstützt. Also wir sind natürlich ein Team von Leuten, die ungefähr gleiche Vorstellungen haben. Und wir machen auch Supervision, damit, wenn es etwas Belastendes gibt, wir das besprechen können mit Mann oder Fachfrau oder Fachmann, die uns da helfen, das zu bearbeiten und uns auch Tipps geben, wie wir mit unseren Anrufern besser umgehen können, wie wir besser auf sie hören können. Und vielleicht noch, wir haben durchschnittlich rufen am Tag circa 30, gibt es 30 Anrufe. Das sind circa 12.000 Anrufe pro Jahr. Und dann gibt es noch die Online-Beratung, die auch verfügbar ist. Und wenn jemand schreibt, dann wird ihm innerhalb von 48 Stunden das erste Mal geantwortet und dann innerhalb einer Woche, wenn es noch Nachfragen gibt.
Wie sieht denn jetzt konkret dieser Dienst aus? Wie viele Stunden sind Sie da im Dienst und wer ruft da an? Wie schaut das aus?
Also wir haben einen Dienstplan und dann gibt es Turnusse von 4 Stunden. Und die Nachtstunden sind natürlich, der Beginn ist von 8 bis 11 Uhr und dann schließt sich das an. Der nächste Turnus geht über die Nacht bis um 8 Uhr morgens. Und ja, wir tragen uns in diesen Dienstplan 2 Monate vorher ein, damit das gewährleistet ist und haben natürlich die Möglichkeit, dann eventuell zu tauschen oder um einen, wenn man wirklich nicht kann, dass man ersetzt wird. Das ist recht gut organisiert.
Und wer ruft jetzt in dieser Zeit, in der Sie im Dienst sind, an?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Natürlich gibt es viele Menschen hier im Land, die psychische Probleme haben. Und wir sind für sie und wahrscheinlich, ich denke mal, das ist für mich auch ein Beweggrund, leisten wir auch Hilfestellung im weitesten Sinne den Diensten, die sich um diese Menschen kümmern. Die können ja nicht immer da sein für diese Menschen, wenn sie mal einen Moment der Krise haben. Da gibt es Menschen, die natürlich die Alltagssorgen haben, wir alle, finanzielle Sorgen, Familie, Beruf, auch das Anderssein bei der sexuellen Ausrichtung, ganz viele Themen, ganz unterschiedlich und ganz verschieden intensiv. Es gibt Anrufer, die rufen an, sind schon nach 5 Minuten wieder weg. Es gibt meistens, bewegt sich zwischen 15 Minuten und einer halben Stunde. Es gibt auch Anrufe, die viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, eine Stunde. In Ausnahmefällen auch mehr.
Sie haben gesagt, in der Ausbildung wird vor allem Wert darauf gelegt, dass Sie gut zuhören können. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder Mensch eigentlich stellt. Wie kann ich gut zuhören?
Ja, indem ich genau hinhöre, was der Mensch zu mir sagt. Indem ich nicht schon auf die Antwort denke, sondern einfach nur hinhöre und versuche, die Gefühle, die diesen Menschen bewegen, zu verstehen. Und es ist sehr hilfreich, wenn man das schafft, in Worte zu fassen. Weil diese Menschen manchmal nicht imstande sind, zu verstehen, was sie wirklich bewegt. Manchmal Zorn, Angst, Verzweiflung. Es gibt ganz viele Sachen, die Ohnmacht ist auch ein großes Wort. Und wenn man ihnen sagt, ich spüre, sie sind zornig oder sie fühlen sich dieser Situation ausgeliefert und das sind dann Ohnmachtsgefühle. Und ich erlebe ganz oft, dass sie sagen, ah ja, so ist es. Und ich glaube, das ist für diese Menschen dann hilfreich.
Es geht also nicht darum, dass man eine Antwort parat hat, möglicherweise sogar einen Spruch, es wird schon wieder gut oder so, sondern dass man versucht, die Gefühle zu deuten und das den Menschen auch zu vermitteln, zu beschreiben.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Menschen den Eindruck haben, dass man sie versucht zu verstehen. Weil in unserer Gesellschaft ist es ja vielfach so, dass man sagt, ja, wird schon wieder. Oder wie geht es dir? Und eigentlich gar nicht auf die Antwort hört, selbst wenn sie kommt, weil man das einfach wegschiebt. Das ist unangenehm. Und ein großer Faktor ist auch die Zeit. Wer hat schon Zeit, einem Menschen wirklich zuzuhören? Weil da muss man ihm Zeit schenken. Und das ist in meinen Augen in unserer Gesellschaft im Moment ein Problem.
Also Menschen ist schon damit geholfen, dass man einfach gut zuhört, ohne dass man ihnen jetzt Ratschläge oder eine Telefonnummer in die Hand gibt oder irgendwie sonst etwas einfach sagt, oder?
Ja, es ist, Ratschläge sind sowieso kein gutes Thema, weil viele ja gar nicht, das wollen sie gar nicht. Sie möchten einfach, wichtig ist, dass wir für unsere Anrufer da sind. Wir sind für unsere Anrufer so etwas wie ein Anker. Da können sie im Moment Halt machen, da werden sie festgehalten. Jemand hört zu und meistens sind sie dann für eine Weile wieder beruhigt und können in ihren Alltag zurück. Und um das geht es ja. Sie müssen ja trotzdem in ihrem Alltag bleiben. Sie können nicht ausbrechen.
Sie bekommen wahrscheinlich auch sehr belastende Situationen mit am Telefon. Wie gehen Sie damit um, wenn zum Beispiel ein Mensch wirklich keinen Ausweg mehr sieht, der vielleicht Suizidgedanken hat? Sind Sie für so etwas auch geschult? Genügt da einfach zuzuhören?
Nein, für die akute Krisensituation haben wir eine Schulung gehabt. Und da ist es ganz wichtig, dass man mal abfragt, in welcher Situation der Mensch sich befindet. Wie geht es dir, Kante, oder wie geht es Ihnen? Wir bleiben natürlich in der Höflichkeitsform. Wie geht es Ihnen? Können Sie schlafen? Haben Sie was zu essen? Haben Sie ein Zuhause? Haben Sie eine Wohnung? Gibt es in Ihrem Umfeld Menschen, die Ihnen wichtig sind? Das ist ganz wichtig, weil wenn jemand wichtig ist im Leben eines anderen Menschen, dann überlegt er sich vielleicht doch noch, da zu bleiben. Man kann auch schauen, waren Sie schon mal in einer, so einer Situation? Wie ist es? Was hat Ihnen geholfen, über die Situation hinwegzukommen? Es gibt ja auch, jeder Mensch hat irgendwo Werte. Manchmal ist es die Religion, manchmal sind es andere Dinge. Diese Dinge abzufragen und ganz wichtig, einfach mit dem Menschen so lange zu reden, bis er sich beruhigt hat. Meistens geht es darum, das sagen die Fachleute, darum, den Menschen über eine Anspannung zu helfen, bis diese nachlässt. Und wenn er dann wieder ruhig ist, dann wird es wieder eine Weile gehen. Ob es ihm dann abhält, das wirklich zu tun, was er vorhat oder nicht, ist dahingestellt. Und eine ganz wichtige Frage, die Dr. Bücher auch immer anspricht, ist zu fragen, wissen Sie schon, wie Sie das machen wollen? Weil wenn das der Fall ist, dann muss man schauen, dass man Hilfe organisiert.
Also Sie fragen ganz direkt, wie wollen Sie aus dem Leben gehen? Wie wollen Sie Ihr Leben beenden?
Haben Sie das schon organisiert? Haben Sie schon dran gedacht, wie Sie das machen? Weil wenn jemand das gemacht hat, dann ist es sehr, sehr spät. Dann darf man ihn, sagt Dr. Bücher, nicht allein lassen.
Also es geht dann in so einem Fall nicht darum, dass man sagt, rufen Sie den psychosozialen Dienst oder einen Psychiater an, sondern dass man so lange dran bleibt, bis diese Anspannung wieder weg ist.
Natürlich ist es wichtig, dass man dann auch fragt, sind Sie schon in Behandlung? Haben Sie mit Ihrem Hausarzt darüber geredet? Weiß in Ihrer Familie jemand Bescheid, wie es Ihnen wirklich geht, oder Ihre Freunde, wie es Ihnen wirklich geht? Können Sie sich Hilfe holen? Soll ich das für Sie machen? Also in diesem Fall ist es wichtig, dass man auch organisiert, eben, dass man den Menschen bei der Hand nimmt und sagt, so, jetzt bleiben Sie, ich rufe die 112 an, dann kommt jemand vorbei, holt Sie ab und ich weiß, dass Sie versorgt sind.
Aber man sollte sowas schon ernst nehmen. Man sagt oft landläufig, Leute, die drohen, die machen nicht ernst.
Ich glaube, das ist nicht eine gute Einstellung. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich mag nicht mehr. Oder die das einfach machen, um einen anderen unter Druck zu setzen. Das gibt es auch. Aber ich denke mir, wichtig ist es auf alle Fälle, das mal ernst zu nehmen und zu klären.
Sie haben vorhin ein wichtiges Stichwort genannt, ein Gefühl, das, glaube ich, sehr viele Menschen im Land haben. Das ist das Gefühl der Ohnmacht. Wir erleben Kriege, wir erleben Krisen, alles Mögliche. Es geht eigentlich ein bisschen drunter und drüber. Und viele Menschen haben das Gefühl, ich kann nichts tun, ich bin völlig hilflos. Wie reagieren Sie am Telefon auf Menschen, die mit solchen Problemen anrufen?
Ja, da muss man halt, ich denke, wenn man über die Situation redet und versucht, das einzuordnen, so gut man das halt eben kann, dann hilft man diesen Menschen schon, dass sie die Sache aus einem anderen Blickwinkel anschauen können. Weil Ohnmachtsgefühle hat jeder von uns irgendwann und in dieser Zeit ganz besonders. Und für mich persönlich ist es dann, ich versuche mich einfach auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und auf das, was ich machen kann. Und das andere muss ich einfach stehen lassen, das muss ich jemand anderem anvertrauen.
Sie haben vorhin auch gesagt, dass es so eine Art auch Begleitung gibt, fachliche Begleitung für Sie. Wie gehen Sie jetzt persönlich mit solchen belastenden Situationen, mit solchen Gesprächen um, die wahrscheinlich in Ihrem Kopf noch lang herumgeistern, wo Sie sich sagen, wie geht es etwa jetzt diesem Menschen, wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mich zu sehr reingelassen habe und das Problem zu meinem gemacht habe. Und das hat natürlich Auswirkungen auf einen selber. Und einmal war eben eine Hauptämtliche vor Ort und dann habe ich mit ihr reden können. Dann war das schon gut. In anderen Fällen gehe ich einfach, wichtig ist, wenn ich hinausgehe, wenn so etwas war, dass ich ganz bewusst die Tür schließe vom Gesprächszimmer. Oft gehe ich dann durch die Stadt, meistens ist sie ja sehr belebt, das lenkt ab. Es kommt natürlich vor, dass ich auch jemand länger mitnehme. Und dann kann ich das aber in der Supervision besprechen mit meinen Kollegen und mit eben dem Fachmann oder Fachfrau. Das hilft auch sehr, den Abstand zu gewinnen. Ja, und manchmal muss man halt sagen, ich muss es jemand anvertrauen, der das besser kann als ich. Also ich kann die Menschen nicht aus ihrer Situation erlösen, aber es bedrückt manchmal schon. Und vor allem die Idee, dass in Südtirol so viele Menschen sind, die hinter dieser Fassade einfach, die Fassade, die man sieht, ist nicht das, was wirklich ist.
Im Wort des Dienstes steckt ja auch Seelsorge, also so eine Art, eine geistliche, ein religiöser Hintergrund. Vermitteln Sie das auch in Ihren Gesprächen oder sagen Sie, wir sind da sehr neutral oder spielt das doch eine Rolle?
Ich bin davon überzeugt, also ich spreche es nie direkt an, nie. Weil ich finde, wir sollen nicht missionieren. Das ist meine persönliche Einstellung. Aber ich denke mal, die Menschen spüren es einfach, dass man anders auf sie zugeht. Mein Mann glaubt, Glaube ist für mich wichtig in meinem Leben. Und es kommt auch vor, dass die Menschen sagen, beten Sie für mich? Dann sage ich mit Freuden, ja, na, gerne. Dann nehme ich sie auch eine Weile mit. Irgendwann vergisst man es natürlich wieder. Weil bei manchen Menschen kommt, das kann auch Widerstand geben, wenn man von vornherein sagt, ja, haben Sie nie versucht zu beten. Ich denke, wenn jemand das nicht pflegt, dann kann auch eine Abwehrhaltung kommen und das sollten wir ja vermeiden. Die Menschen sollen zu uns reden, unabhängig von dem, was sie selber denken und glauben. Und dann gibt es ja auch Menschen, die was anderes glauben. Aber das ist natürlich bei uns allen, selbst im Team, ganz unterschiedlich. Weil wir ja alle verschieden sind.
Aber für Sie persönlich spielt
das? Für mich persönlich spielt das schon eine Rolle, eine große Rolle.
Aber wenn jemand anruft, muss er nicht damit rechnen, dass da jetzt...
Nein, absolut nicht. Also ich, wie gesagt, das auch, wenn ich so manchmal, diskutieren wir ja auch unter im Team. Und ich habe erst kürzlich mit einem Kollegen, der da sehr engagiert ist, gesagt, weißt du, wenn du auf die Menschen zugehst und ihnen schon gleich sagst, sie sollen versuchen zu beten, weil es ihnen hilft, wenn du das zu mir sagst, dann stellen sich mir die Haare auf, obwohl ich glaube, ich mag es nicht, wenn jemand mir etwas überstülpt. Und ich denke, ein Anruf einem Anrufer, einer Anruferin geht es ebenso.
Ich möchte das Gespräch jetzt langsam abrunden. 10 Jahre Erfahrung bei einem Dienst, der wirklich nicht leicht ist. Ich denke, es ist nicht ganz einfach, in der Nacht um 3 Uhr Gespräche mit schwer belasteten Menschen zu führen. Es kommt wahrscheinlich auch am Tag das eine und andere zusammen. Aus Ihrer Erfahrung, die Telefonseelsorge lebt ja von Ehrenamtlichen, die tragen den Dienst. Aus Ihrer Erfahrung heraus eine empfehlenswerte Sache, dass sich jemand dafür interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich ist es bereichernd. Mehr bereichernd als belastend, muss ich jetzt sagen. Und es ist, ich würde es jedem empfehlen, der bereit ist zuzuhören und nicht zu belehren. Für mich persönlich, also unser Motto von der Telefonseelsorge ist, zuhören hilft. Und mein persönliches Motto dazu ist, man muss Menschen mögen. Dann ist man in diesem Dienst gut, mit diesem Dienst gut beraten. Also für mich, ich würde es nicht missen wollen.
Jetzt zum Abschluss, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Um und Auf beim guten Gespräch ist das Zuhören. Und dass man dem Gegenüber vermittelt, ich verstehe dich, ich kann auch deine Gefühle widerspiegeln. Würden Sie das so als Schlussappell gelten lassen? Es ist ein besonderes Geschenk für Menschen, wenn wir gut zuhören.
Auf jeden Fall. Wir schenken Menschen mit Problemen Zeit.
Und gutes Zuhören, noch einmal kurz zusammengefasst, was bedeutet das für Sie?
Einfach hören, was die Menschen zu uns sagen, ohne schon irgendwelche Hintergedanken, was sage ich jetzt, was mache ich jetzt. Einfach nur richtig zuhören.
Mit diesem Appell möchte ich abschließen. Das ist wirklich eine Sache, die jede und jeder von uns machen kann. Vielleicht interessieren Sie sich auch dafür, das im Rahmen der Telefonseelsorge zu machen, aber Sie werden sicher auch sonst Menschen treffen, die auf ein Gespräch warten mit Ihnen vielleicht, die sich darüber freuen, denen Sie mit einem guten Gespräch weiterhelfen können. Ich glaube, Frau Birnbacher, das war auch ein gutes Gespräch. Sie haben uns allen etwas weitergeholfen, uns alle bereichert. Ich danke ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und viele bereichernde Momente bei der Telefonseelsorge.
Ja, danke, dass ich das machen konnte und Ihnen auch eine gute Zeit.
Schön, dass Sie noch dabei sind beim Sondertag und so kann ich Ihnen einen Gedanken zum Sonntagsevangelium mitgeben. Manche Fragen sind schlichtweg überflüssig, etwa wenn sich der Sportreporter beim strahlenden Sieger des Rennens erkundigt, wie er sich fühle. Ja, wie denn? Oder wenn Leute am Infoschalter fragen, ob sie eine Auskunft erhalten könnten. Ja, wozu sitzen die Angestellten denn sonst da? Mir scheint auch die Frage Jesu im heutigen Evangelium reichlich überflüssig. Da kommt nämlich ein Blinder zu Jesus und dieser fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Die Antwort dürfte nun wirklich nicht sensationell und überraschend ausfallen, denn der größte Wunsch eines Blinden ist doch, dass er wieder sehen kann. Ja, was denn sonst? Nun, ich vermute, dass der Evangelist Markus diese Frage in die Szene einbaut, um die Handlung für einen Moment zu stoppen, um eine Nachdenkpause einzuschalten, und zwar für jene, die diese Erzählung lesen oder hören, also für uns. Wir sollten einen Moment innehalten und uns hineinstellen in diese Geschichte und uns von Jesus fragen lassen, was soll er genau für mich tun? Bin ich womöglich auch in gewisser Weise blind, also ein Mensch ohne Weitblick, ohne Perspektive? Und wie der Mann im Evangelium vielleicht auch ein Bettler, also jemand, der von dem lebt, was andere für ihn übrig haben? Der Blinde möchte wieder sehen können. Das entsprechende Wort im griechischen Originaltext meint mehr als nur dieses Sehen. Es meint ein Aufsehen, nach oben schauen. So lädt dieser Text ein, in der Begegnung mit Jesus ein sehender Mensch zu werden, also jemand, der aufschaut, der den Blick frei bekommt, der Weite entdeckt und Wahrheit erkennt. Mit dieser Einladung, vielleicht gerade heute selbstbewusst aufzuschauen, schließt diese Ausgabe. Und zum Schluss noch ein Hinweis: Am Freitag, 1. November, ist Allerheiligen. Dieses Fest ist selbstverständlich ein Sondertag und daher gibt es da auch wieder einen Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.